Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei meiner neuen Ausgabe von Smürek trifft. Ich hoffe, Sie hatten ein wundervolles Weihnachtsfest und zu dieser Zeit passend habe ich was fürs Herz. In dem Jahr, als mein heutiger Gast geboren wurde, wurde die damals schnellste Zugstrecke der Welt eingeweiht. Dort fuhr der fliegende Hamburger. Er hat 142 Minuten gebraucht von Hamburg nach Berlin. Das ist irgendwie gefühlt schneller als heute. Die erste Autobahn wurde eröffnet und man begann, die Fernverkehrsstraßen zu nummerieren, damit man einen besseren Durchblick hat. Die Harbour Bridge in Sydney wird eingeweiht und leider auch befindet sich die Weimarer Republik in einer tiefen Regierungskrise. Und der Nationalsozialismus entwickelt sich in Deutschland zur stärksten Kraft. Sie können es sich sicher denken, es ist sehr lange her. Ich rede vom Jahr 1932. Und ebenfalls im Jahr 1932, und jetzt kriege ich so ein bisschen die Brücke zur Profession meines heutigen Gastes, gab es die ersten Filmfestspiele in Venedig. Sie ist Schauspielerin und das heute immer noch auch Synchronsprecherin. Herzlich willkommen, 93 Jahre alt und heute in meiner Sendung Luise Luno. Hallo.
Guten Tag, ich freue mich, dass Sie hier bei mir sind. Ist ja toll, was Sie mir alles erzählt haben, was zu meinem ja. Geburtsjahr.
Was da alles passiert ist, ne?
Ja, genau, das war ja.
Wie waren Ihr Weihnachten?
Ach, das Weihnachten war ruhig und schön, wie in den letzten Jahren. Mein Umkreis, meine Familie, die sind ja schon sehr geschrumpft, alle schon weggestorben. Aber mein Sohn und ich, wir feiern immer sehr schöne Weihnachten und machen uns das gemütlich und essen sogar die Weihnachtsgans am ersten Feiertag.
Machen Sie selber oder lassen Sie liefern?
Naja, also seit 2 Jahren mache ich es nicht mehr selber. Da habe ich es, vorher habe ich es ja immer selber gemacht, aber jetzt lassen wir sie liefern und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch und sehr schön und sie schmeckt auch sehr gut.
Man kann es ja förmlich noch riechen hier, die ganze, wie sie im Prinzip ja. noch im Raum ist. Ich treffe ja in meiner Sendung Menschen, die irgendwas mit Potsdam zu tun haben. Das ist bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie dort geboren sind und zwar genauer in Nova Ves. Ja. Ist es noch mehr, was Sie mit Potsdam verbindet?
Ja, meine ganze Kindheit. Also ich habe ja in der Kleiststraße gewohnt. Meine Großeltern, bei denen ich also täglich zu Besuch war, in der Wolterstraße direkt am Bahnhof. Das war für mich später immer sehr praktisch, weil ich ja meine Ausbildung, dann die Ballettausbildung und auch die Schauspielausbildung in Berlin hatte, sodass ich auch abends, habe ich mir das Geld verdient, als Statistin in Berliner Theater, also mal einen ganz kurzen Heimweg hatte und dann, ja, das war eigentlich eine gute Zeit im Babelsberg.
Bevor es den großen Angriff gab in Potsdam 1945, gab es auch schon mehrere kleine Angriffe. Ne? Also ich habe das mal gelesen, 1940 gab es so vereinzelte Geschichten auch in Babelsberg. Das haben Sie auch erlebt, ne?
Ja, das habe ich miterlebt. Und ich kannte ja sogar die Kinder, die da ums Leben gekommen sind. Ich weiß noch, diese ersten Bomben fielen einmal auf die Post in Babelsberg und zum zweiten trafen sie die Kirche auf dem Neuendorfer Anger und ein kleines Haus da am Neuendorfer Anger. Und da wohnte die Familie Zöllner. Und ich kannte die beiden Zwillinge Gerda und Günther. Die gingen mit mir in den Kindergottesdienst und auch da in die Schule. Und da war wieder Luftalarm und die Familie ging in ihrem kleinen Haus in den Luftschutzkeller und dann hörte man die Bomber herankommen und da ging die Frau, damals war man noch nicht so versiert in Luftangriffen oder so, vor die Haustür, um zu gucken, ob die Bomber schon kommen und was, wie die aussehen und so weiter. Und in dem Moment fiel eine Bombe genau auf das Wohnhaus der Familie Zöllner mit den Kindern und beide waren sofort tot. Und ich erinnere mich ganz schrecklich daran, dass ich bei der Beerdigung der Kinder an der Friedhofsmauer stand und hörte, wie die Mutter schrie, Gerda, Gerda, komm doch zurück. Und wenn du nicht kannst, dann Günther. Es waren so gellende Schreie. Und als Kind kriegte ich, also ging mir das durch und durch. Und noch heute, wenn ich die Geschichte erzähle, muss ich sagen, kriege ich richtig einen Schüttelfrost, weil das war ein so schreckliches Erlebnis, das ich bis heute nicht vergessen habe.
Sie wohnten um die Ecke, ne? In der, also Sie wohnten in der Kleiststraße.
Ja,
ne?
Das war ein Stück ab, aber es war in der Großbärenstraße, wo wir also auch den Einmarsch der Russen erlebt haben.
Und aus solchen Erlebnissen generiert man wahrscheinlich eine große Angst dann auch, ne? Dass das wieder passieren kann.
Ne? Ja, also ich hatte überhaupt von Anfang an riesengroße Angst vor den Bombenangriffen. Ich war immer die Erste im Luftschutzkeller mit meiner Nachbarin, die auch immer Angst hatte. Wir beide rannten als Erste in den Luftschutzkeller runter, noch vor allen anderen. Und ich saß auch immer zitternd da unten. Und ja, wir haben ja wirklich ganz schöne Bombenangriffe erlebt, die uns nicht trafen. Ein große, wie hießen denn diese großen Bomben? Luftmine. Eine Luftmine fiel ja unmittelbar in der Nähe unseres Hauses, wo auch ein paar Schulfreunde von mir ums Leben gekommen sind. Also ja, ich habe den Krieg schon erlebt und ich hatte von Anfang an eine wirklich schreckliche, schreckliche Angst.
Sie haben dann auch die Befreiung, wie man sie nennt, oder das Ende des Krieges erlebt. Wie war denn das? Da waren Sie auch zu Hause?
Ja, das war eigentlich das stärkste Gefühl, was wir hatten. Der Krieg ist zu Ende. Es gibt keine Luftangriffe mehr.
Freiheit irgendwie, eine Befreiung. Irgendwie.
Ja, also eine Befreiung. Ob Befreiung oder nicht. Man hat es also nicht als Befreiung empfunden als
Kind. Aber Befreiung von diesen Gefühlen.
Aber von der Angst. Ja. Dieser Krieg war ja auch unmittelbar danach, denn die letzten Gefechte um Potsdam fanden ja in unserer Gegend statt, wo bei uns die Stalin-Orgel aufgebaut war. Also dieses Geheul, dieses Geschützes, das habe ich noch heute im Ohr. Und wir haben den Kampf ja wirklich hautnah bis zum Schluss miterlebt. Und als dann plötzlich Ruhe war, das war das Allerwichtigste. Und man hörte dann die Russen, die feierten und spielten und sangen und tanzten überall auf der Straße, während wir erstmal ganz langsam wieder aus den Luftschutzkellern kamen, wo wir ja wirklich also monatelang gelebt haben und dann erstmal unsere Wohnungen wieder herstellten. Fensterscheiben gab es ja überhaupt nicht mehr. Die waren ja alle längst kaputt, also es war alles zugenagelt und trotzdem, es gab auch kein Wasser. Wir sind dann immer mit großen Kanistern und Eimern an eine Pumpe weit weggelaufen, wo man also ewig anstand, weil ja alle Leute sich ihr Wasser holen mussten. Es gab kein Wasser, es gab auch keinen elektrischen Strom. Das war ja alles in der ersten Zeit weg. Aber trotzdem, wir hatten also unser Haus stand noch und das war das Wichtigste. Und dann fingen wir an, die Betten wieder abzudecken, wo ja alles zugedeckt war wegen der Splitter. Und es war alles unwohnlich. Also die Wohnungen waren alle höchst unwohnlich, weil alles, was wichtig war, wurde in den Keller gebracht. Und ja, und wir haben ja keine Nacht mehr richtig geschlafen. Also ich ging immer seit Jahren angezogen ins Bett, um ganz schnell in den Keller zu kommen, wenn die Sirenen heulten. Und dieses Sirenengeheul noch später, Jahre später, wenn so eine Sirene in einem Film heulte, dann habe ich mich ganz zusammengezogen. Es ging mir immer noch durch und durch. Also Sirenengeheul ist für mich etwas ganz Schreckliches, das mich ins Innerste getroffen hat. Ja, aber das war eigentlich nur ein großes Glücksgefühl, als der Krieg zu Ende war.
Und Sie haben mir im Vorfeld erzählt, Sie haben auch eine Verbindung zum Radio, ne?
Ja. Als mein Sohn geboren wurde, da wollte ich nicht mehr so voll arbeiten und mich erstmal hier ein bisschen mehr um ihn kümmern. Und da habe ich das Angebot bekommen vom damaligen Sender Potsdam, 2 bis 3 Mal in der Woche ein Frühprogramm zu gestalten, selbst zu sprechen, selbst zu schreiben. Und das war für mich eine ungeheuer interessante Aufgabe und etwas ganz Neues.
Da sind wir ja quasi Kollegen.
Ja. Naja.
Nicht schlecht, okay. Sie sind in Potsdam-Babelsberg aufgewachsen, haben wir schon gesagt. Wann setzen so Ihre ersten Erinnerungen ein?
Ach, eigentlich ziemlich, ziemlich bald. Also so, als ich so 3 Jahre alt war, weiß ich, da zu einem Weihnachtsfest hat mir meine Mutter ein Kleid gehäkelt. Beigefarben mit braun. Und ich weiß noch, Heute, wo ich dieses Kleid anprobiert habe und wie stolz ich war und wie ich mit diesem Kleid schon ein bisschen getanzt habe und es einfach wunderschön fand, das ist schon so eine erste Erinnerung.
Im Rückblick würde man ja sagen, es waren sehr angespannte Zeiten damals. Mhm. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
Meine Kindheit war eine sehr glückliche, aber sehr arme. Meine Großeltern, bei denen ich also meist war, das waren sehr arme Leute. Mein Großvater war Gärtner, meine Oma hatte ja gar nicht mitgearbeitet. Und mein Vater Lackierer, meine Mutter hat so als Reinigungskraft oder wie man das heute bezeichnet, gearbeitet. Also wir hatten überhaupt kein Geld. Und mein Vater ist ja, als ich 6 Jahre alt war, schon damals eingezogen worden zur Wehrmacht und erst nach, also ich weiß nicht, 8 Jahren wiedergekommen. Er war dann noch in der Gefangenschaft. Mein Vater habe ich eigentlich so bewusst kaum erlebt. Mhm. Aber ansonsten war die Familie, meine Großeltern, meine Mutter, so, also wunderbar, ganz und ohne Geld, aber mit sehr, sehr viel Liebe. Und ja, es war eine schöne Kindheit, trotz des Krieges, ja, weil ich immer aufgefangen wurde.
Klingt sehr schön nach Geborgenheit auch, ne?
Bitte?
Klingt nach Geborgenheit auch, ja.
Sehr, sehr geborgen, ja. Und ich habe auch diese ganzen Kriegsjahre erlebt, diese Bombenangriffe und alles, auch den großen Bombenangriff auf Potsdam. Also, es war schon eine aufregende und schreckliche Zeit eigentlich, aber so als Kind habe ich das eigentlich ganz gut verarbeitet. Mhm. Wir waren auch mit der Schulklasse dann immer zusammen im Bunker und dann wusste man natürlich genau, wenn eine Bombe heranholt, wenn man die hört, dass sie heranholt, dann trifft sie einen nicht, dann kann man ruhig sicher sein. Mhm. Aber ansonsten haben wir schon ganz schön im Keller gewackelt und es ging manchmal zu wie auf hoher See. Ja, der Fußboden bog sich hin und her. Aber wir haben alles überstanden. Wir haben Bombensplitter gesucht, mit dem wir gespielt haben. Und ansonsten sind wir durch die Ruinen gekrochen. Und also wenn ich heute überlege, in welcher Gefahr wir uns ausgesetzt haben, das war schon unglaublich. Aber es war halt normal. Ja.
Das war dieser eine große Angriff auf Potsdam. Ja. Den haben Sie auch erlebt sozusagen. Ja, da waren Sie dann, wie Sie eben beschrieben haben,
im Bunker. Da war ich 13 Jahre, ja.
Ja, okay. Schon ein sehr intensives Erlebnis, ne?
Ja, ja, kann man sagen. Ja, vor allen Dingen so am nächsten Tag, also ich weiß noch, in Babelsberg, da war eine Fabrik von Peach und da waren damals französische Arbeiter, die da zwangsverpflichtet waren, die durften aber die Luftschutzkeller nicht aufsuchen. Und dann war diese Fabrik von diesen Brandbomben getroffen worden. Und dann bin ich am nächsten Tag da lang gelaufen und da lagen die Menschen so klein wie Puppen, die waren verbrannt, alle auf dem Hof. Also das war unfassbar und unheimlich grausam.
Habe ich richtig recherchiert, dass Ihr Vater in der Lokomotivenfabrik gearbeitet hat?
Mein Vater hat bei Ohrenstein und Kopp gearbeitet und war Lackierer. Und später, also vom Krieg, dann haben sie die Lokomotiven angestrichen.
Die war in Potsdam-Babelsberg in der Nähe der Filmstudios heute, glaube ich.
Ja, das war ganz, der Ohrenstein-Koppel war so schräg gegenüber von den Filmstudios.
Sie haben nicht viel Zeit mit ihm verbringen können, aber welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater noch?
Mein Vater, ja eigentlich, ja wenige, er war in einem kommunistischen Musikverband, also die haben immer, das war ein Orchester und ich erinnere mich als Kind immer, dass die so am Rathausplatz und so zu irgendwelchen Feiertagen gespielt haben und er hatte eine große Trompete. Und die wurde, als die Nazis kamen, konfisziert. Und das war ein großer Verlust, denn so ein Instrument war ja sehr teuer. Und die durften dann nicht mehr spielen. Daran erinnere ich mich, dass mein Vater ganz traurig war, dass seine Trompete nicht mehr da war.
Und Ihre Mutter, und dann auch mal die Frage, gab es im Elternhaus irgendwelche Indizien, dass Sie mal zum Film gehen würden? Also hatte das irgendwie eine...
Überhaupt nicht. Nee. Die Kultur spielte bei uns überhaupt keine
Rolle. Außer die Trompete.
Bitte?
Außerdem,
und dann, ja, die ja, genau. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich habe schon als Kind, kaum konnte ich laufen, habe ich schon getanzt. Also nach jeder Musik habe ich getanzt. Und mein Wunsch immer schon, von, über, solange ich denken kann, war, dass ich Tänzerin werde. Und das konnte ich dann später auch wirklich machen. Aber erst im Krieg, da wurden ja dann, da hatte ich schon mal vorher in der Ballettschule Gallo angefangen zu tanzen. Und dann wurden ja alle Tanzschulen, Theater und so, ich glaube 43, 44 geschlossen und auch die Ballettschule, auf der ich war. Und erst so 48, da kam ich wieder mit einer Ballettschule in Kontakt und habe dann in der Schule Peterka, Anni Peterka, hier in Westend meine Ausbildung gehabt zur Tänzerin. Das letzte halbe Jahr dann auf der staatlichen Ballettschule, die erst später gegründet wurde.
Tanzen ist was Wundervolles, ne?
Bitte?
Tanzen ist was Wundervolles.
Ach, eigentlich. Herrlich, herrlich. Also wirklich sehr schön. Aber ich habe dann abends immer das Geld für alles verdient in den Theatern, Sprechbühnen in Berlin, am Schiffbauer Dammtheater und am Deutschen Theater. Und da habe ich immer in der Kulisse gestanden und den Schauspielern zugeguckt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, ach, eigentlich möchte ich lieber Schauspielerin werden. Aber weil nun beides miteinander auf einer staatlichen Schule überhaupt nicht gegangen wäre, hatte ich dann auch eine Privatausbildung als Schauspielerin und habe dann fast zur gleichen Zeit meine Ausbildung abgeschlossen als Tänzerin und dann auch als Schauspielerin.
Schön. Zum Tanzen braucht man Musik und Musik ist ja auch ein bisschen Bestandteil unserer Sendung und wir spielen gerne Musik unserer Gäste. Was wollen wir jetzt hören zusammen?
Ja, also einmal, einer meiner Lieblingssänger ist ja immer Manfred Krug.
Ja.
Und da finde ich den Titel Es war nur ein Moment wunderbar. Und wenn Sie den spielen könnten, wäre das schön.
Machen wir.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Praxis Bülow-Bogen, Polizeiruf 110, Papa Ante Portas, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bei mir die Schauspielerin und Synchronsprecherin Luise Luno. Herzlich willkommen zurück.
Ja, herzlich willkommen.
Sie sind 1987 von einer Reise in die BRD nicht zurückgekehrt. Warum nicht?
Ja, nee, wir waren da, es ging ja um meinen Mann und um mich. Wir wollten endlich mal reisen, wir wollten weg und wir hatten auch viele, viele Blockaden, sodass wir eigentlich nicht in unseren Berufen das machen durften, was wir eigentlich konnten und wollten. Und irgendwann ist mal dann die Sache so eskaliert, dass wir gesagt haben, also die erste gemeinsame Reise, die wir hatten Richtung Westen, ich war ja am Maxim-Gorki-Theater 11 Jahre und wir haben ja schon einige westdeutsche Reisen gehabt, da durfte ich ja mitfahren, aber noch meine Familie nicht. Und dann hat mir das erste Mal die Gelegenheit zum 80. Geburtstag meiner Tante, beide nach West-Berlin zu reisen und da haben wir gesagt, jetzt oder nie. Und dann sind wir halt im Westen geblieben und hatten das große, große Glück, dass wir beide sofort wieder in unsere Berufe einsteigen konnten und damit ja unser neues Leben aufgebaut haben.
Wollten Sie mehr weg aus der DDR oder mehr hin in die BRD? Also haben Sie gesagt, das halte ich nicht mehr aus hier? Oder wollten Sie sagen, ach, das, was da ist, das will ich unbedingt erleben?
Ja, also eigentlich wollten wir das. Und als wir in der BRD lebten, da haben wir zuerst jede freie Minute und das erste verdiente Geld dazu benutzt. Wir mussten ja noch fliegen, wir durften ja nicht durch die DDR fahren mit dem Auto. Sind wir nach Westdeutschland geflogen, haben dort Auto geliehen und haben einfach erstmal einmal die BRD ein bisschen uns erfahren und dann Österreich, Italien und Griechenland, all diese Länder, von denen wir ja nur gehört hatten, aber die wir nie irgendwie persönlich kennengelernt haben. Das war unsere große Sehnsucht, einfach ein bisschen Welt zu erleben.
Und nochmal zu dem Moment, als Sie diese Reise angetreten haben und dann in West-Berlin waren, war das dann spontan der Entschluss, das einfach zu bleiben oder war es schon so ein bisschen vorbereitet?
Also eigentlich war er sehr spontan, Und dann haben wir ihn also wirklich nur innerhalb weniger Tage, als wir wussten ja nicht, dass wir auch mal gemeinsam eine Reise bekommen würden. Und wir haben ja auch noch einen Sohn, und der damals 19 Jahre war, und mit dem haben wir das aber alles vorher besprochen. Und er war auch der Meinung, dass wir das machen sollten. Zu dritt wären wir niemals weggekommen. Und so haben wir dann wirklich unseren Vorsatz ausgeführt.
Aber was für eine Entscheidung, ja, alles zurückzulassen, ja, neu anzufangen, sich was Neues zu stellen, was man nur sehr schwer einschätzen kann.
Ja.
Da braucht man eine Menge Mut, ja, was vielen Menschen ja auch heute immer noch schwerfällt, sich zu verändern, loszulassen. Ja. Ist Ihnen das in Ihrem Leben immer leicht gefallen?
Nein. Das
solche Entscheidungen zu treffen?
Nee. War gar nicht leicht. Mhm. Wir haben ja wirklich alles zurücklassen müssen. Wir durften ja außer einem kleinen Köfferchen für 3 Tage bei meiner Tante, durften wir ja nichts mitnehmen, und wir haben es auch nicht. Das wäre ja schon wieder aufgefallen, wenn wir da mehr mitgenommen hätten. Also wir sind ziemlich nackt angekommen, aber wir hatten uns und unsere Berufe und haben wirklich ganz schnell den Absprung gefunden. Ich habe zuerst in einem Kellertheater ohne Geld gearbeitet, aber in einer Traumrolle. Und es kamen dorthin auch Intendanten und Regisseure. Also ich habe nie irgendwo vorsprechen müssen, sondern ich wurde aufgrund dieses Theaters für meine späteren Sachen alle engagiert.
Was war das für eine Traumrolle?
Das war der Wetterpilot von Heidenreich. Das ging um die Geschichte des Atomabwurfs, wo vorneweg ein Flieger fliegt, der das Wetter genau als ausspioniert, um zu sehen, wo ist, sind die Wolken, wo ist eine Wolkenlücke, um diese Bombe abzuwerfen. Und das war etwas, auch für diese Piloten, etwas ganz Schreckliches. Die sind fast alle hinterher psychisch krank geworden und mussten in Betreuung und so weiter. Ja. Und das war ein ganz tolles Stück. Ich hatte dort die weibliche Doppelrolle und konnte wirklich alles zeigen, von großen Ausbrüchen bis zu, war schon eine Rolle, mit der ich mich da wirklich vorstellen konnte. Und das hat auch geklappt.
Also nochmal Glückwunsch zu diesem Mut, den Sie damals aufgebracht haben und diese Entscheidung zu treffen. Ja. Haben Sie jetzt nach so vielen Jahren Lebenszeit einen Tipp für Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, irgendwie, wie man da am besten rangeht? Also wenn Sie sowas damals...
Also ich habe in meinem Leben ja immer sehr viel Mut gehabt, muss ich sagen. Ich hatte zwar immer schreckliche Angst, aber ich habe diese Angst immer überwunden, und ich kann nur allen Leuten sagen, ich bin ja jetzt fast erblindet, muss ich ja auch sagen. Ich kann also nichts mehr lesen und eigentlich auch kaum noch alleine auf die Straße, aber ich mache das. Ich versuche immer drüber wegzugehen und zu sagen, ich schaffe das. Und mit diesem ich schaffe das habe ich bis jetzt auch mein Leben ganz gut in den Griff gekriegt. Mhm. Ja. Auch dieser Start im neuen Land wir waren ja richtig durch das Aufnahmelager Marienfelde gegangen. Wir haben ja also wirklich, wir hatten niemanden, der uns half und niemanden, der das für uns vorbereiten konnte, sondern wir sind wirklich ins kalte Wasser gesprungen, haben gesagt, so, jetzt müssen wir schwimmen, und das ist Gott sei Dank auch gut gegangen.
Sehr beeindruckend. Und dann bleibt jetzt für die zweite Runde die Entscheidung, einen neuen Musiktitel auszuwählen, den wir jetzt hören.
Ja, Udo Jürgens, Merci Chérie.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Smürek trifft, hier ist Radio Potsdam. Bei mir die Schauspielerin und Synchronsprecherin Luise Luno. Reden wir zuerst nochmal über das Schauspielern. Was ist am Schauspiel besser als am Synchronsprechen?
Der direkte Kontakt. Der direkte Kontakt, man merkt natürlich sofort an Reaktionen, ob die nun heiter oder ernst sind. Das ist schon toll. Also ein Publikum vor sich zu haben, was man ja fast nie sieht, weil der Zuschauerraum ja dunkel ist. Man spielt ja immer ins Ungewisse hinein, aber schon die Atmosphäre, der Atem, das ist schon toll. Also das Schönste, was ich eigentlich erlebt habe, war eine Tournee mit den 3 Fragezeichen, wo wir unter anderem in der Waldbühne waren, vor fast 20.000 Zuschauern, ein Live-Hörspiel, und das war irre. Das war an einem Augustabend, wunderbares Wetter am Tage, eine Traumnacht mit Sternen. Und wir standen auf der Bühne und haben, also da, ich meine, die drei Fragezeichen haben ja ein ganz besonderes Publikum. Das geht ja von ganz jung bis ganz alt. Noch heute gibt es ja viele ältere Leute, die dieses Hörspiel in jungen Jahren gehört haben und die es heute noch hören, bevor sie schlafen gehen. Ja, also das ist schon enorm. Und das war für mich eigentlich das Schönste, was ich jemals erlebt habe.
Und könnte man daraus auch ableiten, dass Theater dann noch schöner ist als Film? Weil beim Film hat man ja auch kein direktes...
Ich konnte leider sehr wenig Film machen, weil ich immer Theater gespielt habe. Ich war immer irgendwo im Engagement. Und dann ist es schwer, dann irgendwo zum Drehen. Ich meine, ja, also ich habe mich auch nicht so sehr dafür interessiert. Ja.
Theater hat man sofort eben Feedback,
war,
ne?
Genau. Ja, das Theater war für mich immer das Wichtigste. Ich habe wahnsinnig gerne Theater gespielt und heute leider nicht mehr, weil durch meine Blindheit traue ich mich da nicht mehr so über die Bühne, weil ich immer Sturzangst habe. Aber ansonsten ist Theater für mich natürlich das Allerschönste.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar, Film machen wie Radio, weil beim Radio haben wir jetzt auch kein Feedback. Ja, wir wissen gar nicht, wer hört uns jetzt eigentlich.
Ja, ja. Ne? Es ist immer schön, wenn der Zuhörer oder in greifbarer Nähe ist.
Ja, das ist schon ganz gut.
Aber die Atmosphäre ist es, genau. Man spürt sie, den Atem und das Lachen oder selbst Räuspern. Also, dass da Menschen sitzen, die dann noch zuhören und es ist ja so beeindruckend, dass es ja wirklich manchmal auch bei diesen zigtausend Leuten ganz still ist, ganz mucksmäuschenstill. Keiner hustet, keiner sagt etwas. Und das finde ich ja
schon beeindruckend.
Das ist der Atem nur. Man hört nur den Atem quasi von den vielen Menschen. Das finde ich ganz toll.
Wir stellen uns jetzt beim Radio auch mal vor, wie alle da sind und atmen und uns zuhören. Das, mit ein bisschen Fantasie kriegen wir das hin. Und das sind ja wirklich eine Menge. Wir grüßen Sie an dieser Stelle recht herzlich. Sie haben in einigen sehr bekannten Serien und Filmen mitgespielt und auf renommierten Bühnen gestanden. Ich habe mal drei Beispiele, über die ich gern mit Ihnen sprechen würde. Schlossparktheater, Berlin, Dieter Hallervorden.
Ja.
Sie kennen sich, glaube ich, gut.
Ja,
was,
wir kennen
was verbindet Sie mit Didi?
Bitte?
Was verbindet Sie mit Didi?
Ich kannte seine erste Frau sehr gut. Wir waren befreundet, haben uns kennengelernt in unserem ersten Theaterengagement. Das war damals in Zeitz und da haben wir 2 Jahre miteinander verbracht. Sie kam aus West-Berlin, einer West-Berlinerin, und ich war die aus Ost-Berlin. Und wir haben uns gleich am ersten Tag zusammengefunden und dann eine richtig schöne Freundschaft. Und das hat sich auch später gehalten. Ich bin ja danach an Staatstheater Schwerin und sie ist zurück nach West-Berlin gegangen und hat dort Dieter Hallervorden geheiratet. Und ja, und unsere Freundschaft ist erhalten geblieben. Und ich habe auch den Dieter dadurch kennengelernt und habe auch mit ihm, als kurz nachdem ich hier im Westen war, in Vertretung von Rotraud Schindler, habe ich auch mit ihm zusammen gespielt. Und ja, er hatte mir dann dieses Angebot gegeben, Lady Killers, dass ich da eine der drei Damen spiele. Und das war sehr schön und sehr interessant.
Und Sie haben heute auch immer noch Kontakt?
Wir haben immer noch Kontakt, und ich gehe auch zu allen Premieren. Und ja, das ist, er ist ja noch 90 Jahre, ich bin 93, also wir sind uns auch noch ein bisschen nah von der Zeit.
Nächste Frage, Papa Antaportas.
Ja.
Loriot, welche Erinnerungen haben Sie an diese Dreharbeiten?
Ach, das war ganz toll. Ungeheuer. Ich weiß ja nicht, Loriot suchte sich ja seine Schauspieler und Schauspielerinnen immer persönlich aus und genau nach seiner Vorstellung. Und er hatte mich dann ausgesucht.
Musste man dann so vorsprechen noch oder wie war das?
Nee, gar nicht. Nee, gar überhaupt nicht. Der suchte sich dann die nach dem Foto und dann, weiß ich nicht. Wir hatten auch dann gleich einen sehr guten Kontakt. Es war ja keine große Rolle, es war eine Freundin seiner Frau in dem Film. Aber ich hatte diese Szene, in der ich also über den Tisch fallen muss. Und es war ja unglaublich. Er hatte ja ganz feste Vorstellungen von jeder Szene. Ja? Und ich wunderte mich immer vorher, man wartete und dachte, es ist ja nur noch ein Bild und jetzt, das geht ja schnell. Nein, es dauerte ewig. Und so war es dann auch bei uns. Also dieses über den Tisch fallen wurde dann immer wieder gemacht. Er hat ja nie irgendwie jemanden heruntergemacht, sondern immer sehr freundlich gesagt, das war schon sehr schön, sehr schön. Aber wir können es noch ein kleines bisschen besser machen. Vielleicht das oder so. Und dadurch war man auch nie irgendwie lustlos, sondern dachte, ach ja, dann mach mal und so. Und er war ein großzügiger, wunderbarer Regisseur. Also ich muss sagen, er hat mich tief beeindruckt, auch durch seine ganze Art. Und komischerweise lag ihm diese Szene auch sehr am Herzen. Denn wenn er gebeten wurde, mal Ausschnitte aus seinem Schaffen zu zeigen, war diese Szene fast immer dabei. Und bei der Premiere des Films, als das Publikum darauf auch reagierte und lachte, da kam er hinterher zu mir, hat mich umgefasst und gesagt, na sehen Sie, das war doch, das hat sich doch gelohnt, war doch ein Knüller, ja, und so. Also, ich muss sagen, es war eine schöne Arbeit.
Da mussten Sie also ganz oft über den Tisch fallen. Ich hoffe, Sie haben sich nicht wehgetan.
Ja. Und das war auch nicht so ungefährlich. Man musste sich so ganz steif nach vorne fallen lassen, aufs Gesicht eigentlich, ja. Ja, aber das hat dann ja geklappt.
Ja. Dann Praxis Bülow-Bogen.
Ja, das war...
Sehr bekannte Vorabendserie, ne, in der ARD.
Ja, da hatte ich, ja.
Da ist Günter Fitzmann ja auch nochmal, vielen Leuten noch bekannt, ne, auch in Berliner Größe.
Ach, das war auch eine schöne Arbeit. Aber da hatte ich nur eigentlich eine Rolle in zwei
Serienfolgen.
Ja. Aber das hat Spaß gemacht. Das war sehr sympathisch und sehr schön, ja.
Haben Sie sowas, wenn Sie nochmal zum Theater zurückgehen, so eine Art Lieblingsproduktion, wo Sie sagen, also das war wirklich
so viele? Es gab so viele, ne? Wirklich schöne Sachen, ja. Okay. Ich habe ja sehr viel an der Tribüne gespielt auch. Und da hatte ich ja ganz tolle Schuldig geboren von Heidenreich oder... Ach, ich weiß gar nicht, da gab es viele Sachen, wo dann auch, wo man eine halbe Stunde so etwa einen Monolog alleine auf der Bühne hatte. Und das waren ganz, ganz schöne Sachen. Ja, aber auch der Wetterpilot, das war,
war schon gut, ne?
Wir hatten überhaupt kein Geld. Wir bekamen auch kein Geld dafür, denn das, was die Zuschauer einbrachten, das wurde ja wieder für Miete und für Strom und so gebraucht. Aber alleine... dass man sich damit vorstellen konnte, das war schon sehr gut.
Musik. Jetzt ist wieder Zeit für Musik. Wollen wir uns einen dritten Titel zusammen aussuchen? Oder Sie suchen ihn aus?
Jetzt habe ich einen dritten Titel. Eine italienische Opernarie aus Tosca, die Arie des Cavaradossi und des Blitzen die Sterne.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Sie hat Filme gemacht mit Gérard Depardieu, Cameron Diaz, Bibi Blocksberg, Glenn Close, Filme wie Willkommen bei den Sties oder Der Prinz aus Zamunda. Und sie hat sogar einen großen Preis dafür bekommen. Und heute ist sie bei mir, 93 Jahre alt, Luise Luno. Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft.
Ah, ich freue mich.
Die Art der Mitwirkung der eben genannten Filme bezieht sich auf ein ganz spannendes Betätigungsfeld, die Synchronisation. Und der Preis, den Sie dafür bekommen haben, ist der Deutsche Synchronpreis. Wie sind Sie denn zum Synchronisieren gekommen?
Ach, schon ganz früh, schon während meiner Schauspielausbildung, kamen Leute aus dem Synchronbereich und haben uns gebeten, mal Probesprechen zu machen. Und da bin ich nach Johannisthal damals ins Studio gefahren und habe Probesprechen gemacht und kriegte auch gleich die erste Rolle. Aber nicht als Tochter, sondern gleich als deren Mutter. Meine Stimme war immer schon verhältnismäßig tief. Und so bin ich eigentlich da reingekommen. Und es war eigentlich... Von da an ging es laufend, dass ich dann damit besetzt wurde mit irgendwelchen schönen Rollen.
Was muss man in dem Beruf besonders gut können? Ist es das Lippenlesen?
Nee, man muss reaktionsschnell sein und sich sehr schnell auch auf Situationen einstellen können. Denn man spricht ja eine Rolle, die mal von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin gespielt wurde. Man muss aber die Emotionen genau nachvollziehen. vollziehen können. Also man darf den Text ja nicht nur so kühl sprechen, sondern muss sie ja richtig, richtig spielen, richtig gestalten. Und deshalb ist es eigentlich ganz wichtig für das Synchronisieren, dass man wirklich Schauspieler ist. Es ist ja heute sehr oft so, dass junge Leute schon so als Kinder in die Schauspielbranche kommen und dann weiter in diesem Bereich arbeiten. Und die machen auch ihre Arbeit so als junge Leute sehr gut. Nur wenn man diesen Beruf wirklich ein Leben lang ausführen will, dann ist es eigentlich ganz gut oder so Voraussetzung, dass man Schauspielerin ist, damit man später auch noch die Rollen gestalten kann.
Weil Sie gerade von Gefühlen gesprochen haben, kann man eigene Gefühle auch ganz gut dort platzieren? Also man ärgert sich am Morgen über den Nachbarn und kann dann im Film sagen, du Blödmann!
Nee, also so ist das nicht. Man muss sich schon der Rolle entsprechend aufregen oder so. Man muss sich schon also anpassen. Nur so böse auf böse oder so, das geht überhaupt nicht. Sondern man muss die Rolle richtig spielen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Lernt man den Text vorher auswendig? Oder?
Nein, also in der DDR war es früher zu Anfang wirklich so, dass sehr lange Takes aufgenommen wurden. Und da bekam man den Text vorher nach Hause geschickt und musste ihn wirklich auswendig lernen.
Dann haben Sie am Küchentisch sozusagen schon mal probiert.
Ja, da habe ich schon, also das war mal ein ziemlicher Umfang, der da gemacht wurde. Heute ist es anders. Heute sind die Takes kürzer, also vielleicht 2, 3 Sätze, und die, während das Original eingespielt wird, da prägt man sich den deutschen Text ein und dann muss man ihn dann sprechen.
Wie oft gucken Sie sich das Original vorher an? Also
ja,
wie oft wird das vorher?
Ja, also so oft man möchte, aber versucht man einmal und sich dann den Zeitaufbau, den Atem und so einzuprägen, sodass es dann nur eine Aufnahme ist. Aber meist macht man 2 oder 3 Mal oder wenn man Pech hat, auch 10 Mal, wenn etwas noch nicht klappt. Also man sieht es aber nur eigentlich einmal vorher.
Das Wichtigste ist die Geschwindigkeit, glaube ich auch, ne? Dass das genau so passt.
Ja, man muss auch den Atem, also wenn man sehr versiert ist und lange in diesem Geschäft, wenn man das so bezeichnen darf, dann weiß man in etwa, worauf man sich konzentrieren muss. Also das muss von Anfang bis Ende eigentlich stimmen. Der Atem muss stimmen und wenn man in Emotionen spielt, das muss also wirklich mit dem Bild zusammenkommen, ne?
Und wenn Sie dann mal einen Film gesehen haben, Spanisch, Amerikanisch, Französisch, was auch immer, gab es dann den Moment, wo Sie sagen, das gibt's doch nicht, wie ist das denn synchronisiert, das kann man doch gar nicht so machen? Also guckt man da und kann man überhaupt abschalten, wenn man ausländische Filme sieht oder denkt man immer über die Synchronisation?
Nee. Also wenn ich ins Kino gehe, dann denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Es sei denn, eine Stimme kommt einem sehr bekannt vor, ja, ach, das ist ja der oder die. Mhm. Aber das ist eigentlich sehr selten bei mir. Ich lasse mich dann wirklich von dem Film einfangen und die Synchronisation, wenn sie gut ist, dann nimmt man sie auch gar nicht wahr, dann passt sie einfach zu dem Film.
Wenn Sie ins Kino gehen, für welchen Film würden Sie ins Kino, oder was für eine Art von Film gucken Sie, würden Sie gerne?
Alle interessante Filme, ja.
Ist interessant für Sie?
Ach Gott. Ja, ich war in letzter Zeit, muss ich zugeben, wenig im Kino, allein wegen meiner Augen, dass ich da nicht mehr so, habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Früher bin ich sehr, sehr, bis vor 2 Jahren sehr viel ins Kino gegangen. Mhm. Aber jetzt, muss ich sagen, habe ich das ein bisschen reduziert.
Ich habe auch gelesen, Sie haben Willkommen bei den Stieß synchronisiert. Ja. Die hatten noch so eine besondere Sprache irgendwie in der Bretagne, viel Sch. Das war, glaube ich, was Besonderes, ne? Was haben Sie da synchronisiert oder wen?
Weiß ich nicht mehr, wie die Rolle hieß. Mhm. Ja, also es sind so viele, ich merke mir das immer nicht. Ja. Wenn ich dann eine Arbeit abgeschlossen habe, dann wird sie auch weggelegt. Und manchmal habe ich das Glück, dass ich mir noch einen Film angucke. Also einer meiner Lieblingsfilme ist ein französischer Film, Jetzt komme ich nicht mal auf den Namen. Oh Gott, oh Gott.
Das Labyrinth der Worte?
Ja, ja, ja.
Mensch, ne?
Oh Gott, oh Gott.
Ich hatte ein bisschen recherchiert, genau.
Oh nee.
Also mit Departieu ist das, ne?
Ja, mit dem Departieu. Ja. Ja, also das waren so, den habe ich mir auch öfter angeguckt, weil ich den so schön fand. Und diese alte Frau, die ich da synchronisiert habe, die eigentlich so ganz anders ist, als ich nach außen hin wirke. Ja. Die ist so ganz zart und ja, die hat mir großen Spaß gemacht.
Wie geht's Ihnen dann, wenn Sie Ihre eigene Stimme hören?
Ja, also...
Also es gibt ja viele, die sagen, also ich kann mich überhaupt nicht hören. Wenn ich irgendwo aufgenommen werde, das schalte ich gleich ab.
Ja, nein, ganz so nicht. Aber also ich habe da auch so ein gewisses gespaltenes Verhältnis. Ja, es gibt so einige Filme oder Rollen, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Aber im Allgemeinen bin ich auch, stehe ich meiner eigenen Stimme etwas fremd gegenüber.
Okay. Liebe Frau Luno, die Zeit ist schon fast wieder um. Ja. Ich danke Ihnen schon jetzt für diese wunderbare Sendung, die wir beide hier machen konnten. Und natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, wie beeindruckt ich bin, wie agil und lebenslustig Sie im hohen Alter noch sind, von 93 Jahren. Und natürlich drängt sich hier nochmal so eine Frage in den Vordergrund. Haben Sie einen Tipp, eine Lebenseinstellung, ein Ritual, wie man sich so fit hält?
Ach Gott, ja, nur einmal erstmal die positive Lebenseinstellung, dass man nicht sagt, ach, jetzt bin ich schon so alt und was ich alles habe. Nein, bei mir ist es umgekehrt. Ich sage, welches Glück, dass ich noch leben darf. So viele um mich herum sind schon gestorben, aber ich darf noch leben und dass dann noch so gewisse Wehwehchen kommen. Na gut, das stecken wir ihm halt weg. Und dann, ja, ich mache noch Fitnesstraining. Ich versuche mich normal gut zu ernähren, nicht voll zu fressen. Nicht, dass ich so dick werde, sodass ich also auch noch mein Gewicht halte und beweglich bleibe. Ja, und ansonsten eben mich für alle Dinge zu interessieren, noch Reisen mache, noch ins Theater, sehr viel ins Theater gehe und mich einfach auch mit anderen Leuten treffe. Das ist einfach schön, so einfach noch ein bisschen offen sein fürs Leben.
Ich habe gestern in einer Fernsehsendung ein Zitat von dem Müntefering gelesen, ja, der gesagt hat, im Alter sind die drei L's wichtig, laufen, lesen, lachen. Das heißt also bewegen, sich
ja,
immer wieder interessieren,
stimmt,
und lachen.
Ja.
Ne?
Mit dem Laufen ist nicht so toll. Aber,
Bewegung
ja.
eben, ne?
Bitte?
Bewegung ist eben wichtig.
Bewegung, ja, bewegen und auch ruhig mal ein Glas Wein trinken und vernünftig essen, aber sich nicht vorschreiben lassen, jetzt bist du alt, jetzt sollst du das nicht, lebe nur noch gesund, dann schon im Magen und finde ich alles Quatsch, ja. Also ich esse normal, ich trinke normal, ich versuche das Leben so normal wie möglich zu nehmen und sogar noch zu reisen und das macht mir auch so einen großen Spaß.
Zwei Wirkende an dieser Sendung möchte ich noch erwähnen, zum einen Ihren Kater, der sitzt nämlich da hinten in der Ecke und strahlt auch eine tolle Ruhe aus und der ist, glaube ich, auch wichtig, glaube ich, ne? als Partner.
Ja, so ein Haustier. Ja. Ich habe ja immer meine Tiere aus dem Tierheim und dabei hatte ich wirklich riesengroßes Glück. Ich habe jetzt so drei Kater und Katzen bei mir gehabt und alle Tiere waren traumhaft und ich kann nur sagen, es ist ein großes Glück, ein Tier auch aus dem Tierheim oder sonst wo herzuholen und ihm ein neues Zuhause zu geben. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil die Tiere ja erstmal wissen müssen, jetzt bin ich zu Hause. Bei dem Kater hier war das war ein richtiger Straßenkater, der also irgendwie überhaupt nie ein Zuhause hatte. Und der zuerst ja gar nicht das Vertrauen hatte, dass er nun bleiben darf, bis der nun begriffen hat, hier bin ich gerne gesehen und hier kann ich auch bleiben. Das dauerte ein Weilchen, aber er ist hinreißend, wie alle meine Tiere mal hinreißend waren.
Jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Sendung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern nochmal das sagen, was Sie nicht sehen können, weil es ja eben Radio ist, aber vielleicht spüren können. Eine unglaublich tolle Ausstrahlung hatte ich. Und wirklich eine ganz fantastische Lebenslust habe ich hier erleben dürfen mit Luise Luno. Viel Gesundheit wünsche ich, viel Lebenslust noch, viele gute Filme, denen Sie Ihre Stimme noch leihen können. Danke für Ihre Gastfreundschaft, dass ich hier sein durfte, für die Sendung. Und Sie, liebe Hörer, können nachhören wenn Sie nicht von Anfang an dabei waren in der Radio Potsdam Mediathek. Und ich habe auch noch ein Dankeschön an meinen Freund Roland aus Kaput, der die Sendung hier durch seinen Kontakt und durch seine Empfehlung möglich gemacht hat. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, einen guten Rutsch und ein spannendes 2026. Das steht ja vor der Tür. Und jetzt hören wir Musik.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschönes Gespräch. Und ich wünsche mir zum Abschied Dagmar Manzel mit Irgendwo auf der Welt.